Die Radio Wissen. Update.
Mehrere Tote und Verletzte, darunter auch Touristen aus Deutschland. Im Zentrum von Istanbul hat sich heute ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Unser Thema hier im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Sirenen heulen, Polizeiwagen und Krankenwagen rasen durch die Straße. Heute hat es Istanbul getroffen. Ein Selbstmordattentäter hat sich heute Morgen in die Luft gesprengt, im Touristenviertel, ganz in der Nähe der Blauen Moschee. Mindestens 10 Tote soll es gegeben haben und 15 Verletzte. Die türkische Regierung hat Bundeskanzlerin Angela Merkel angerufen und ihr mitgeteilt, dass unter den Opfern mindestens 9 Deutsche sind.
Wir sind in großer Sorge, dass auch deutsche Staatsbürger unter den Opfern und Verletzten sein könnten und wahrscheinlich sein werden. Die Betroffenen sind Mitglieder einer deutschen Reisegruppe.
Unklar ist noch, wer den Anschlag verübt hat. Erst hieß es, dass möglicherweise die Kurdenpartei PKK dahinter stecken könnte. Zurzeit gibt es immer wieder Kämpfe zwischen der PKK und der türkischen Armee. Mittlerweile hat die türkische Regierung mitgeteilt, dass der Attentäter wohl ein Kämpfer der Terrormiliz IS war. Egal ob IS oder PKK, Ziel war wohl auf jeden Fall, Touristen zu verunsichern. Das meint ARD-Korrespondent Michael Schramm.
In beiden Fällen wäre es logisch, dass man versucht, einer der wichtigen Einnahmequellen des Landes, der Türkei, nämlich den Tourismus, zu schädigen. Und wenn man das will, ist der Ort gut gewählt. Und wenn man das will, ist auch gut gewählt, eine deutsche Gruppe zu wählen, weil die meisten Touristen, die in die Türkei kommen, sind Deutsche. Also es spricht viel dafür, dass das ganz geplant war.
Das Auswärtige Amt twitterte, dass Touristen in Istanbul Menschenansammlungen meiden sollen. Türkische Medien dürfen erstmal nicht mehr über den Anschlag berichten. Die türkische Regierung hat eine Nachrichtensperre verhängt.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung zieht Konsequenzen aus den Übergriffen auf Frauen zu Silvester in Köln. Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas wollen, dass kriminelle Ausländer schneller ausgewiesen werden. Dafür sollen die Gesetze verschärft werden. Wenn ein Straftäter zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, soll er ausgewiesen werden können. Egal wie hoch die Strafe ist und ob sie zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die neuen Gesetze sollen auch für Jugendliche gelten. Innenminister Thomas de Maizière hat zusammengefasst, bei welchen Straftaten eine Ausweisung droht.
Bei Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen Eigentum und auch bei Angriffen auf Polizisten.
Ausweisung heißt allerdings noch nicht Abschiebung. Ausweisung bedeutet, dass die Betroffenen kein Recht mehr haben, im Land zu bleiben. Eine Abschiebung wird extra angeordnet und kann nur erfolgen, wenn die ausgewiesenen Personen gesund sind und nicht aus einem Land kommen, in dem Krieg herrscht. Die Opposition ist dagegen, die Ausweisungsgesetze zu verschärfen. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, sagt, wichtiger wäre es, dass Gesetze, die es gibt, umgesetzt werden.
Wer Straftaten begeht, dem muss auch mit der Härte des Gesetzes entgegengetreten werden. Das ist die Aufgabe. Und da brauchen wir sowohl Polizisten als auch Staatsanwälte als auch Gerichte, die das umsetzen können. Da haben wir ein Defizit. Das brauchen wir. Aber nicht die Debatte Verschärfung, Verschärfung.
Nicht nur bei Ausweisungen will die Regierung strengere Gesetze. Auch das Sexualstrafrecht soll verschärft werden. Es soll eine andere Definition dafür geben, was sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung ist. Bisher muss ein Opfer nachweisen, dass es sich verbal und körperlich gewehrt hat. Das soll sich ändern, sagt Justizminister Heiko Maas.
Zukünftig wird eine sexuelle Nötigung und eine Vergewaltigung auch dann vorliegen, wenn eine Frau sich nicht wehren konnte, weil ein Überraschungsmoment ausgenutzt wurde, exakt die Situation von Köln. Oder weil sie auf Widerstand verzichtet hat, weil sie noch größere Gewalteinwendungen befürchtet hat. Auch das ist die Situation, die wir in Köln hatten.
Wegen des Bürgerkriegs in Syrien ist die Stadt Madaya seit Monaten abgeriegelt. Der Bevölkerung gingen Essen und Medikamente aus. Bilder von abgemagerten Kindern tauchten auf. Viele Menschen sollen verhungert sein. Hilfsorganisationen haben jetzt zum ersten Mal seit langem wieder Lebensmittel und Medikamente geliefert. Das soll für einen Monat reichen. Der UNO-Sprecher Stephen O'Brien sagt, vielen Menschen geht es so schlecht, dass sie nicht in Madaya bleiben können.
Etwa 400 Menschen müssen umgehend aus der Stadt herausgebracht werden. Das streben wir an. Diese Maßnahme ist für eine umfassende medizinische Betreuung notwendig. Sonst sind diese Menschen dem Tod geweiht.
Eine Menschenrechtsgruppe sagt, dass tatsächlich viele Menschen aus Madaya weggebracht wurden, etwa 300. Die Weltgesundheitsorganisation hat heute mitgeteilt, dass die Bewohner dringend medizinische Hilfe brauchen und dass eigentlich Ärzteteams von Tür zu Tür gehen müssten. Madaya wird von syrischen Rebellen kontrolliert und um die zu vertreiben, hatte die syrische Armee die Stadt abgeriegelt und nichts und niemanden rein und raus gelassen. Nicht nur Madaya ist betroffen, es gibt mehrere Städte in Syrien, die entweder von Rebellen oder der Armee blockiert werden. Hilfsorganisationen dürfen nur etwas liefern, wenn alle Konfliktparteien zustimmen.
Ein Gutmensch ist für mich jemand, der eigentlich seine eigenen Moralvorstellungen geschaffen hat und die der Welt aufoktroyiert.
Ich finde ärgerlich, dass das zu so einem diffamierenden Begriff geworden ist.
Diese Leute sind ziemlich extrem und sind meistens auch ziemliche Heuchler.
Ist es Gutmenschentum, wenn du sagst, ich will nicht in einem Europa leben, wo Flüchtlinge im Mittelmeer zu Tausenden ums Leben kommen, ertrinken?
Ich muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Das Wort Gutmensch ist das Unwort des Jahres 2015. Jeder konnte Vorschläge einreichen, eine sprachkritische Jury hat entschieden. Beim Unwort geht es um Worte, die sich gegen Menschenwürde und Demokratie richten oder einen Sachverhalt verschleiern. Dieses Jahr hat Gutmensch das Rennen gemacht. Linguistikprofessorin und Jurysprecherin Nina Janich erklärt, warum.
Als Gutmenschen wurden 2015 insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen.
Die Unwort-Jury sagt, wenn man Helfer als Gutmenschen bezeichnet, dann verurteilt man Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm oder weltfremd.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Roman Kraftschick findet es gut, dass das Wort Gutmensch zum Unwort gekürt wurde. Er schreibt bei Facebook, eine Bezeichnung, die allein dazu ersonnen wurde, all diejenigen zu diffamieren, die sich zivilisiert und aufgeklärt verhalten, um die eigene Ignoranz zu verschleiern, hat meines Erachtens bei der Wahl des Unwortes keine ernsthafte Konkurrenz. Theodor Hoppenstedt versteht die Wahl auch als Kritik an der Pegida-Bewegung. Ausgerechnet die sogenannten Verteidiger des christlichen Abendlandes verhöhnen mit diesem Begriff genau jenes christliche Ideal der Nächstenliebe. Entlarvend und eine gute Wahl. Achim Hause sieht es anders. Das wahre Unwort ist der Begriff besorgte Bürger. Diese Häme für Menschen, die den aktuellen Zustand des Landes zu Recht kritisieren und sich als Nazi beschimpfen lassen müssen, weil sie nicht im Chor der Blöden mitblöken, ist wahrscheinlich viel schlimmer. Bela Friedrichs schreibt, ich mag das Wort Gutmensch. Es ist eine Auszeichnung und ich fühle mich nicht beleidigt. Und Barbara Löw meint, lösen wir uns doch einfach mal von den Begriffen und diskutieren wir inhaltlich. Alles andere ist doch nur heiße Luft.
Was noch wichtig wird.
Mr. Speaker, the President of the United States.
So wurde US-Präsident Barack Obama noch vor ein paar Jahren gefeiert. In 10 Monaten endet seine zweite Amtszeit. Heute Abend hält er seine letzte Rede zur Lage der Nation. Wahrscheinlich wird er auf seine Amtszeit zurückblicken. Er will aber auch das ansprechen, was seiner Meinung nach wichtig wird für das Land. Die US-Regierung tut einiges dafür, dass möglichst viele Menschen die Rede verfolgen. Die großen Fernsehstationen übertragen live, in Deutschland auch Phoenix. Außerdem gibt es einen Hashtag für Twitter und Instagram, SOTU. Und das Weiße Haus hat seit dieser Woche einen Snapchat-Kanal. Nach der Rede will Obama noch ein Interview bei YouTube geben.
Und sonst in der Welt?
In Venezuela spitzt sich der Machtkampf zwischen dem Präsidenten und dem Parlament weiter zu. Der oberste Gerichtshof hat alle Handlungen des Parlaments für nichtig erklärt. Die Richter reagierten damit auf eine Beschwerde der Sozialisten von Präsident Nicolas Maduro. Sie behaupten, dass 3 Sitze im Parlament nicht rechtmäßig vergeben wurden. Das Parlament wird seit der letzten Wahl im Dezember von der Opposition dominiert. Die Sozialisten werfen der Opposition allerdings vor, Stimmen gekauft und deshalb 3 Mandate zu viel erhalten zu haben. Ohne diese Mandate würde das demokratische Bündnis seine 2/3-Mehrheit im Parlament verlieren. In Venezuela haben die Sozialisten 16 Jahre lang die Politik quasi alleine gestaltet. Bei der letzten Parlamentssitzung mit der alten Machtverteilung hatten sie per Eilverfahren 13 neue Richter für den obersten Gerichtshof bestimmt. Dieser neu besetzte Gerichtshof hat jetzt die Arbeit des Parlaments gestoppt. In Chipfabriken des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung sind in den letzten Jahren auffällig viele Arbeiter an Krebs erkrankt. Samsung hatte sich schon Mitte 2014 dafür entschuldigt und Schmerzensgelder angeboten. Eine Verantwortung für die Krebsleiden wies der Konzern aber immer zurück. Ehemalige Arbeiter und Hinterbliebene fordern jedoch, dass der Konzern zugibt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Chipherstellung und den Erkrankungen gibt. Jetzt sind die Opferfamilien einen Schritt weiter gekommen. Samsung hat zugestimmt, dass unabhängige Inspektoren die Arbeitssicherheit in den Chipfabriken überprüfen. Der Konzern will eigenen Angaben zufolge außerdem einen Ausschuss einrichten, der die Kontrollen bewertet. Samsung versprach, die Verbesserungsvorschläge umzusetzen. Nach Angaben von Aktivisten geht es in dem Streit um fast 200 Beschäftigte der Samsung-Gruppe. 109 von ihnen sind demnach schon an Leukämie und anderen unheilbaren Krankheiten gestorben. Mehr als 5 Jahre war er in Taliban-Gefangenschaft. Jetzt ist der Kanadier Colin Rutherford wieder frei. Das gab die kanadische Regierung bekannt. Sie ließ aber offen, wie es zu der Freilassung kam und bedankte sich lediglich bei der Regierung von Katar für ihre Unterstützung. Rutherford war als 26-Jähriger als Tourist nach Afghanistan gereist, um das Land und seine historischen Stätten kennenzulernen. Als die Taliban ihn im November 2010 gefangen nahmen, beschuldigten sie ihn der Spionage. Rutherford bestritt das.
Wissensnachrichten.
Die Glühbirne, das war ein richtiger Energiefresser. Ich hätte sie ja trotzdem gern behalten, weil ich das Licht so schön fand. Wissenschaftler aus den USA haben vielleicht einen Kompromiss gefunden. Anne Tepper aus den Wissensnachrichten, wie sieht der aus?
Also eine Glühbirne, die trotzdem Energie spart, zumindest im Vergleich zur alten, die hat ja so viel Energie verbraucht, dass sie in der EU verboten wurde.
Und sag nochmal, wieso, also was war an der alten jetzt so verkehrt? Warum hat die so viel Strom gefressen?
Ach, die war einfach extrem ineffizient. Da wird ein Draht zum Glühen gebracht, aber aus dem Strom, der dafür gebraucht wird, wird zu 90% Wärme produziert und nur zu einem ganz kleinen Teil auch Licht. Am MIT in den USA haben Wissenschaftler jetzt aber ein Wärmerecycling für die Glühbirne entwickelt, also aus der Wärme wird wieder Licht gemacht.
Und wie macht man das, dass aus Wärme Licht wird?
Ja, dazu haben die Forscher winzige Glasbausteine um den Glühdraht gebastelt. Dieses Glas ist so beschaffen, dass es zwar Licht durchlässt, und zwar das schöne, warme Glühbirnenlicht, das du so gerne magst. Aber die Wärme, die kommt nicht durch, sondern die wird wieder auf den Draht zurückgeworfen und der macht daraus dann Licht.
Und was bringt das so? Also wie viel effizienter ist das dann im Vergleich zur alten Glühbirne?
Tja, im Idealfall soll die Birne immerhin 40% des Stroms in Licht verwandeln. Das wäre auch besser als die neueste LED, die zum Beispiel Philips auf den Markt gebracht hat, nämlich mit 30%. Aber so weit ist man dann doch noch nicht beim MIT. Der Prototyp, der schafft im Moment nur 7%. Immerhin, andere Forscher haben der Idee viel Potenzial bescheinigt.
Okay, so und jetzt hast du einen Trick, wie man sich fröhlicher und glücklicher fühlen kann, wenn man nicht so gut drauf ist, nämlich mit der eigenen Stimme. Wie geht das?
Also es geht darum, dass unsere Stimme Emotionen transportiert und wir unsere Emotionen einer Stimme anpassen. So war es jedenfalls in einem Experiment einer Forschergruppe aus Schweden, Frankreich und Japan. Da mussten die Leute sich selbst etwas vorlesen und eine Software hat aber dann manipuliert, wie die Stimme sich für die Leute in deren Kopfhörern anhörte. So hätte es zum Beispiel eigentlich geklungen.
I'm on my way to the meeting. The airplane is almost full. I would like a new alarm clock.
Und so manipuliert.
I'm on my way to the meeting. The airplane is almost full. I would like a new alarm clock.
Okay, das klingt jetzt nicht so ganz emotional. Die zweite Version klingt vielleicht so ein bisschen freundlicher.
Ja, irgendwie fröhlich. Und genauso fühlten sich dann die Versuchspersonen auch, das haben sie hinterher gesagt. Es gab auch noch eine traurige Version, da war es ähnlich, da fühlten sich die Leute dann eher trauriger hinterher. Und das, obwohl sie gar nicht gemerkt haben, dass ihre Stimme manipuliert wurde. Die Wissenschaftler, die ziehen daraus mehrere Schlüsse. Erstens, wir geben uns selbst mit der Stimme ein Feedback, wie es uns geht, sozusagen als Selbstbestätigung. Und zweitens, wir passen unsere eigene Stimme Emotionen an, die wir hören, also auch von anderen.
Also wenn man glücklicher sein will, dann einfach mal kurz glücklicher sprechen. So, jetzt gibt es noch eine andere Studie und da geht es darum, wie viele Bakterien und wie viele Zellen der menschliche Körper hat.
Und vor allem geht es darum, welches Zahlenverhältnis beide zueinander haben. Forscher aus Kanada und Israel haben viele Studien zu dem Thema durchgeackert und kommen zu einem Verhältnis von 1:1 oder genauer gesagt 1,3 Bakterien kommen auf eine Körperzelle. Der Vorsprung der Bakterien, der ist so knapp, dass das Verhältnis schon kippen kann, wenn man mal aufs Klo geht. Die meisten Bakterien leben nämlich bei uns im Darm.
Okay, also hört sich jetzt für mich im wahrsten Sinne des Wortes nach Klugscheißerwissen an. Also muss ich das wissen?
Ja, aber also immerhin, die Forscher räumen auch mit einem alten Vorurteil auf, das in der Wissenschaft herumgeistert. In den 70ern hat mal jemand die These aufgestellt, dass der Mensch aus 10-mal mehr Bakterien besteht als aus Zellen. Und das hatte sich bis jetzt hartnäckig gehalten.
Also das wissen wir jetzt besser. Danke, Anne.
Wetter.
Auch am Abend und in der Nacht gibt es viele Wolken und Regen. Im Nordosten Schneeregen oder Schnee. Morgen kann sich zumindest der äußerste Norden ab mittags auf Sonne freuen. Ansonsten wieder Wolken und Regen. Im Westen und Südwesten sind auch kurze Gewitter drin. Im Osten noch etwas Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 2 bis 7 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.